Mit Nicolas von der Weyd rede ich über die Entwicklung der Kindermedizin. Wir schauen zurück, wir schauen, wie es jetzt ist, zum Beispiel, wie sich Kindersterblichkeit massiv verändert hat. Und dann schauen wir noch für Sie.
Stark für Kinder. Podcast zum Kindswohl mit Anja Knabenhans.
Vis-à-vis von mir sitzt der Nicolas von der Weyd. Er ist Präsident von Pädiatrie Schweiz und hat früher auch als Kinderonkologe und Hämatologe gearbeitet. Herr von der Weyd, wir reden heute über die Entwicklung der Kindermedizin und über die Frage, werden Kinder heute anders krank?
Ich denke, die werden etwas anders krank. Tatsächlich, in diesen 125 Jahren hat man eine wahnsinnige Entwicklung gehabt. Wenn man denkt an die Mortalität zum Beispiel im Kindesalter, im Neugeborenenalter, die hat wahnsinnig abgenommen. Das sieht man, ich sage nicht kaum mehr, aber fast nicht mehr. Und es sind natürlich jetzt viel mehr auch chronische Krankheiten aufgetreten, haben sich entwickelt. Man kennt sie vielleicht auch besser, man diagnostiziert sie auch besser. Also das ist dann auch die Rolle des Kinderarztes, der Kinderärztin. Diese Rolle hat sich geändert natürlich über diese Zeit. Können wir vielleicht nachher noch ein bisschen das genau anschauen. Weil eben von der reinen Therapie ist man wirklich in Richtung Prävention, in Richtung Beratung der Familien gegangen. Man hat eben diese Impfprogramme zum Beispiel entwickelt, die wirklich Game Changers waren.
Wenn jetzt Pädiatrie Schweiz feiert ja das 125-Jahr-Jubiläum. Und wenn wir, Sie haben es schon ein bisschen angetönt, jetzt gerade, wenn wir zurückschauen, verstehe ich das richtig, dass eigentlich sehr viele Sachen auch mit der Rolle der Kinderärztinnen und Kinderärzte zusammenhängen und wie die arbeiten müssen?
Das stimmt. Ich denke, einerseits kann man von den niedergelassenen Kinderärztinnen reden, und andererseits von den Spitälern vielleicht, weil die Entwicklungen waren etwas anders. Ich glaube, es gab immer Niedergelassene. Und zwar sicher am Anfang sehr Leute, die sehr breite Kenntnisse hatten, die ganze Pädiatrie abgedeckt hatten. Aber mit der Zeit hat sich die Domäne so entwickelt, eben, dass es nicht mehr möglich war, in der Praxis alles zu tun, alles abzudecken. Und man müsste eben Kinderspitäler bauen. Und man hat da eine wahnsinnige Entwicklung gehabt in den letzten sogar 20, 30 Jahren. Es sind viele neue Kinderspitäler gebaut worden. Man muss sagen, nicht nur einfach die Infrastruktur, aber auch die Kinderfreundlichkeit, die Familienfreundlichkeit dieser Häuser hat sich wahnsinnig entwickelt. Wenn man denkt, dass am Anfang die Eltern ausgeschlossen waren oder das Kind eingeschlossen in sein Zimmer und niemand da, um auf ihn zu schauen, nachts über wahrscheinlich weinen und so weiter. Und jetzt hat man eben die Eltern, die tagsüber, nachts über dabei sein können, die sogar dem Personal helfen, gewisse Pflegemaßnahmen übernehmen, ihre Kinder bis in den OP begleiten dürfen. Also ich glaube, diese Kinderfreundlichkeit, das ist etwas, das es nicht gab früher.
Wie ist denn dazu gekommen, eben, wenn das schon so lange jetzt ein Prozess ist, wie kann ich mir das vorstellen, vor 125 Jahren, ist dort Kindermedizin an sich, so wie wir es jetzt kennen, quasi noch inexistent?
Sie war quasi inexistent und am Anfang hatte man Kinder auf Erwachsenenabteilungen, oder? Gemischt. Und das könnte man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage.
Und wie hat sich denn das entwickelt? Das Bewusstsein oder auch das ist ein Engagement gewesen, dass man gemerkt hat, man muss da jetzt Kindermedizin betreiben, man muss da die Bevölkerungsgruppe spezifisch anschauen.
Genau. Ich denke, es ist ein bisschen so ein gesellschaftliches Problem oder Anliegen gewesen, dass man das erlaubt oder dass man eben diese Nähe des Kindes an seinen Eltern dann erlaubt und bevorzugt und unterstützt eigentlich. Also es gab Druck, ich denke, aus der Bevölkerung, sicher aus den Elterngruppen, die sich auch entwickelt haben in dieser Zeit. Aber ich denke, auch die Profis haben das gemerkt. Und nicht nur die Ärzte, sondern auch die Pflege. Pflege spielt eine wahnsinnige Rolle in der Pädiatrie, in der Kindermedizin, weil eben die Kinder brauchen mehr Zeit. Und das ist etwas, das wir auch jetzt bei den Politikern versuchen zu erklären. Eine gewisse Intervention bei einem Kind ist nicht wie bei einem Erwachsenen. Die braucht mehr Zeit. Man muss das Kind ausziehen, wieder anziehen. Vielleicht weint es einen Moment, bevor man einsteigen kann. Und alles das, ich glaube, das sind Erkenntnisse, die mit der Zeit gekommen sind. Und jetzt natürlich fast selbstverständlich geworden sind.
Mhm. Sie haben schon ganz viele Sachen eigentlich bemerkt, die sich verändert haben, also eben, dass es Kinderspitäler gibt, spezifische, dass man einen anderen Umgang hat, dass Eltern können mithelfen, dass wie viel die emotionale Komponente viel mehr beachtet wird. Hat sich rein medizinisch bei der Arbeitsweise auch etwas verändert?
Also das hat sich massiv verändert. Wenn ich eben an die Spitalmedizin denke jetzt, man hat eine Entwicklung gehabt in den Spezialitäten, oder? Wie ich am Anfang gesagt habe, der ursprüngliche Pädiater deckt alles ab, oder? Mhm. Vom Neugeborenen bis zum 18-Jährigen, vom Akutkrankenkind bis zum chronisch kranken Kind etc. Und es ist klar geworden, ich denke, es ist auch allmählich gekommen, aber klar geworden in den letzten 30, 40 Jahren, dass wie in der Erwachsenenmedizin eigentlich Subspezialitäten braucht. Kardiologie, Pneumologie, Onkologie für mich zum Beispiel, Diabetologie. Man braucht auch für Kinder Spezialisten eigentlich. Und das hat sich entwickelt. Die meisten arbeiten dann in den Spitälern. Es gibt Ausnahmen, natürlich, ein Pneumolog kann auch in einer Praxis arbeiten, ein Neurologe auch, aber zum Beispiel ein Onkolog, der braucht eine Infrastruktur im Spital, die eben nur da in größeren Spitälern sogar vorhanden ist. Also diese Entwicklung der Spezialitäten finde ich sehr, sehr eindrücklich, das musste auch von Pädiatrie Schweiz unterstützt werden über diese Zeit, oder? Es ist etwas, das wirklich exponentiell gewachsen ist in den letzten, würde ich sagen, eben 40 Jahren.
Mhm. Sie sind ja Onkologe und haben auch erwähnt, zum Beispiel das Thema Kindersterblichkeit hat sich massiv verändert. Können Sie das am Beispiel von der Onkologie vielleicht mal erläutern?
Ja, ich denke, das ist ein gutes Beispiel. Gilt auch für andere Subspezialitäten eben, aber natürlich, Krebskrankheiten sind grundsätzlich tödlich. Das heißt, wenn man keine Therapie hat, keine Behandlungsmöglichkeit, dann sterben alle Kinder. Das heißt, die Mortalität ist 100%. Und das war so im 1901, als eben Pädiatrie Schweiz, Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie damals genannt oder gegründet wurde. Also das war eine hundertprozentige, man konnte kein Kind mit einer Krebserkrankung retten. Und heutzutage sind wir auf 90% plus minus 90% Heilungsraten. Ein bisschen abhängig von den Krankheiten natürlich. Aber insgesamt, also man sieht natürlich den Fortschritt über diese Jahre. Und das ist, ich glaube, dank dieser Spezialisierung natürlich, man muss auch sagen vielleicht, dass Kinderkrankheiten oder schwere Kinderkrankheiten sind relativ selten. Und wir sind ein kleines Land, sind zum Glück eben dann nicht so viele Kinder mit einer Krebserkrankung in der Schweiz. Es sind etwa 300 neue pro Jahr. Das ist nicht extrem viel. Das heißt, sehr rasch haben wir als Onkologen, und das gilt auch eben für die Diabetologen, für viele, viele chronische Krankheiten, müssten wir vom Anfang an zuerst national uns vernetzen, aber dann auch natürlich international, weil eben die kleine Schweiz genügt nicht, um wirklich Fortschritte zu machen. Und ich denke, das ist auch eine Besonderheit der Kindermedizin, dass man eben bei seltenen Krankheiten sich sehr früh eigentlich vernetzt hat, und diese Vernetzung wurde durch die Gesellschaft auch unterstützt und gefördert, auch finanziell zum Teil. Man hat eben Schwerpunkte entwickelt, oder in der Weiterbildung. Nach der Weiterbildung zum Kinderarzt hat man die Möglichkeit, eben diese Weiterbildung, diese Schwerpunkte zu entwickeln. Das sind noch 3 Jahre mehr, oder? Die man dann mit einer Prüfung auch abschließt. Mhm. Und das sind Entwicklungen, die extrem wichtig waren, ich denke, und die wir unterstützt haben. Wir haben diese Weiterbildungsreglemente entwickelt, wir haben Prüfungsreglemente entwickelt und sind jetzt für die Zukunft auch am Überlegen, wie es weitergehen soll, punkto Weiterbildung und Fortbildung.
Kann man generell etwas sagen zu der Kindersterblichkeit in der Schweiz, wie sich die verändert hat?
Die ist etwa 100-mal zurückgegangen. Und ich denke, oder ein gutes Beispiel sind vielleicht diese Impfungen. Ich weiß, im Publikum, in der Öffentlichkeit diskutiert man viel über die Pros und Cons der Impfungen. Es ist eine gute Diskussion, denke ich, die man führen muss als Kinderärztin, Kinderarzt, auf dem gesellschaftlichen Level, aber auch individuell mit jeder Familie, mit jedem Elternteil sogar manchmal, muss man das ansprechen, diese Ängste hören zuerst und dann besprechen, klären, weil am Beispiel eben einer der letzten Impfungen, die entwickelt wurde, das ist diese Impfung gegen den RSV, diesen respiratorischen Virus, das im Winter die Bronchiolitis bei diesen jungen Babys verursacht. Da hat man mit der Einführung, also 2 Jahre alt, oder, hat man wirklich eine drastische Veränderung des Bildes gesehen, also eine massive Verminderung der Anzahl kranker Kinder, der Anzahl hospitalisierter Kinder wegen der Erkrankung. Und natürlich ist es schwieriger, weil die Sterblichkeit dieser Erkrankung war relativ tief. Aber ich denke, wir werden auch sehen, dass wahrscheinlich keine Kinder mehr, mindestens bei den Geimpften, an die Krankheit sterben wird. Und das ganze Leiden, oder, dass diese Kinder haben, wenn man sie sieht, auf diesen Abteilungen, und man kann nicht sehr viel anbieten, oder? Therapie ist tender loving care, oder? Mhm. Bei der Bronchiolitis. Ein bisschen Sauerstoff und so weiter, gute Hydrierung, aber eigentlich keine Behandlung, keine kausale Behandlung. Und deshalb, wenn man sie vorbeugen kann, wieder vorbeugen, besser als heilen, das macht total Sinn. Also das war ein Game Changer. Es gibt andere Impfungen, die sich entwickelt haben, auch in der letzten Dekade vielleicht, denke an diese HPV-Impfung, das ist dieses Papillomavirus, das eben Mutterhalskrebs verursacht, eigentlich später, oder?
Also Gebärmutterhalskrebs.
Gebärmutterhalskrebs, genau, ja. Oder? Also 90% dieser Erkrankungen sind durch diese Viren verursacht. Und wenn man eben jetzt unsere Jugendlichen schützen kann, zuerst waren die Mädchen an der Front, aber jetzt weiß man, man muss auch die Knaben dagegen impfen. Wenn man das macht, dann reduziert man auch die Inzidenz, das heißt die Frequenz, die Häufigkeit dieser Krebsart massiv, oder? Und das ist wieder so eine Erkenntnis, die vielleicht wichtig ist zu kennen, weil das hört man nicht unbedingt immer so in den Medien.
Ja, und das ist so eine schleichende Entwicklung von der Kindermedizin, wo wir jetzt als einzelne Eltern zum Beispiel nicht mitkriegen, aber Sie als Pädiater natürlich sehr klar können einen Überblick haben.
Genau. Und ich denke, das ist auch natürlich eine Rolle der Gesellschaft, in die Öffentlichkeit zu gehen, diese neuen Erkenntnisse auch in die Öffentlichkeit zu bringen, zu erklären, warum sollte man das tun, warum nicht. Und hier am Beispiel eben dieser Krebserkrankung ist keine Kinderkrebserkrankung. Das ist wirklich etwas, das sich eben so schleichend entwickelt, mit Jahren, Jahrzehnten sogar, und erst eben dann bei jungen Frauen wirklich kritisch werden kann. Und wenn man eben schon im Kindesalter etwas dagegen tun kann, ich finde das fantastisch, oder? Es ist keine große Sache, es sind 3 Impfungen, hintereinander gegen diesen HPV, und dann hat man diesen 90-prozentigen Schutz gegen diese möglicherweise tödliche Erkrankung später. Also wieder als Pädiater haben wir eine gewisse Verantwortung auch für die Gesundheit der nächsten Generation, natürlich, die dann auch
der künftigen Erwachsenen. Ja. Genau. Ja, sie legen den Grundstein eigentlich für das. Ja. Dazu passt vielleicht gerade eine Frage aus der Community.
Elternsprechstunde. Deine Frage zur Kinder- und Jugendgesundheit.
Warum gehe ich mit meinem Kind all Jahr zum Kinderarzt, zur Kinderärztin, wenn es gar nicht krank ist, die sogenannte Jahreskontrolle? Ist das auch ein Grundsteinlegen eigentlich?
Ich denke auch, oder? Es ist Teil dieser präventiven Medizin, oder dieser präventiven Maßnahmen. Was heißt das? Wenn das Kind frühzeitig erkannt wird mit einer gewissen Entwicklungsverzögerung zum Beispiel, dann können Sie relativ einfach Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie einsetzen, starten und dann weiterführen. Und eben bei allen diesen Problemen, je früher man das erkennt und behandelt, dann umso schneller und besser sind die Ergebnisse vorhanden. Also es ist schon so, natürlich, und zum Glück ist es so, dass die meisten Kinder, die sind eigentlich gesund, oder? Meine onkologischen, das sind diese 300 pro Jahr, das ist nicht viel, und das ist ein Glück. Das heißt, die große Mehrheit unserer Kinder und Jugendlichen ist eigentlich gesund. Und die Schwierigkeit ist, dass man erkennt, diejenigen da drin, die eben nicht so gesund sind. Und ohne eine genaue Untersuchung eben durch die Kinderärztin oder den Kinderarzt, hier in der Praxis erfolgt das in der Regel, nicht im Spital, das erkennt man nicht, oder? Und die Eltern haben schon die Frage, oder ist mein Kind wirklich, ist das wirklich ganz normal, dass sie jetzt nicht, noch nicht spricht, zum Beispiel, oder so komisch sich ausspricht, oder stimmt da etwas, oder mit dem Laufen, oder mit dem Spielen. Und ich denke eben, diese Entwicklungsuntersuchungen sind absolut notwendig, und da hat auch die Gesellschaft Checklisten dann entwickelt für die verschiedenen Kontrollen. Also im ersten Lebensjahr gibt es mehr als nur eine Kontrolle, natürlich. Also diese wiederholten Kontrollen, damit man eben frühzeitig die Probleme erkennt und auch die Fragen der Eltern beantworten kann.
Eigentlich sagen Sie das, was Sie vorher auch schon mal gesagt haben, nämlich Sie bestätigen das, was Sie vorher schon mal gesagt haben, dass Kindermedizin immer mehr zu einer Präventivmedizin wird. Ist das eine positive oder eine negative Entwicklung für jetzt den Berufsstand?
Ich glaube, es stimmt, es ist mehr und mehr eine Präventivmedizin geworden. Und das ist eine gute Sache, weil diese Komponente ist absolut notwendig. Oder wenn man eine klare Erkrankung hat, dann okay, man muss sie nicht suchen, man muss sie nicht frühzeitig erkennen, sie ist da. Beispiel Leukämie, oder plötzlich das Kind akut krank und jeder und jede merkt es. Das Kind kommt ins Spital, Diagnose wird gestellt und die Behandlung wird gestartet. Aber eben diese schleichenden Entwicklungsverzögerungen zum Beispiel, das erkennt man nicht, wenn man das nicht sucht. Also ich glaube, es gibt beides, es gibt beide Komponente. Einerseits gibt es diese präventive Komponente, die eindeutig zugenommen hat und an Bedeutung gewonnen hat. Das ist, und ich glaube, das ist eine ganz gute Sache, eine wichtige Sache in der Pädiatrie, weil wir bereiten die nächste Generation vor, oder? Wie schon besprochen. Auf der anderen Seite natürlich auch die Behandlung. Die bleibt notwendig, weil die Kinder, einige werden doch krank. Sogar schwer krank oder haben chronische Krankheiten oder haben seltene Krankheiten. Und da gab es auch, wir haben von den Subspezialisierungen gesprochen, aber es gibt neue Behandlungsmöglichkeiten, gezieltere, personalized medicine ist ein bisschen da auch bei uns ein Thema in Krankheiten, die wir vielleicht vor 10 Jahren gar nicht behandeln konnten oder nur mit sehr toxischen Medikamenten, zum Beispiel mit vielen Nebenwirkungen, jetzt deutlich genauer angegangen werden können mit neuen Waffen eigentlich und mit weniger Leiden für die Kinder und Jugendlichen. Also ich glaube, beide Komponenten gehören der Kindermedizin wie auch der Erwachsenenmedizin. Aber für uns diese präventiven Aspekte sind zentral, denke ich.
Aber es hat, so wie es jetzt klingt, den Berufsalltag von Pädiatern recht verändert?
Sicher. Insbesondere eben für die Niedergelassenen.
Also mit Niedergelassenen meinen Sie
in der
Praxis?
Die Praxispädiaterinnen da in der Schweiz. Ich denke, für sie hat sich die Arbeit massiv verändert. Und eben neben diesen präventiven Maßnahmen, es gibt die ganze Beratung, die Familienberatung, die Elternberatung, die Beratung Jugendlicher. Ich glaube, das wurde sicher in einem anderen Podcast auch besprochen, oder? Aber Schulprobleme, Schulschwierigkeiten nehmen zu. Das ist unser Eindruck. Es gibt einige Studien, die das auch belegen, auch in der Schweiz. Und hier spielt auch der Kinderarzt oder die Kinderärztin eine zentrale Rolle, weil eben wir sind im Prinzip die Advokaten dieser Kinder, dieser Jugendlichen. Und eben Praxispädiaterinnen haben mehr und mehr zu tun, eben mit Schulen, mit Besprechungen, mit eben Lehrkräften, Schuldirektionen, um gewisse Probleme zu besprechen, zu beherrschen und Lösungen zu finden gemeinsam. Häufig sind die Lösungen nicht medizinischer Natur, sondern wirklich mehr sozialer Natur und so. Aber ich denke, zusammen mit diesen anderen Berufsleuten kann man sehr viel bringen. Und das beschäftigt die Kinderärztinnen sehr, sehr viel, denke ich. Es ist auch nicht sehr gut eben im Tarif dann, soll ich sagen, man sieht es nicht, es wird nicht gut abgedeckt.
Ja. Also Sie meinen, die Zeit, die man kann aufschreiben für eine Behandlung ist?
Ja. Diese Zeit, genau, die man einsetzt oder für diese Besprechungen, Rundtischen, so Rundtischgesprächen, ja, oder mit der Schule oder auch mit Therapeuten. Mhm. Ich glaube, die Kinderärztinnen sind im Zentrum dieser Behandlungsnetzwerke häufig und brauchen vielleicht eben die Logopädin, eine School Nurse, vielleicht eine Physiotherapie und so weiter. Und der Pädiater oder Pädiaterin koordiniert das Ganze. Und das sind Stunden, oder? Mhm. Das sind Stunden Arbeit, die aktuell wirklich schlecht abgedeckt sind, finanziell gesehen. Also das bringt nicht sehr viel Geld. Und es ist sicher eine Schwierigkeit, die so eine Gesellschaft, die Pädiatrie Schweiz auch angehen muss, zusammen eben mit den Politikern, mit den Finanzierern, also Krankenkassen, mhm. weil sonst werden wir immer weniger Profis haben, die eben diese Zeit nehmen.
Mhm. Ja, können wir doch gerade auf die Zukunft sprechen, was Sie sehen als Handlungsfelder. Also das wäre dann voll etwas, dass man müsste den Kinderärztinnen und Kinderärzten mehr Zeit einräumen oder die Zeit, die sie genau. müssen aufwenden mittlerweile für Präventionsmedizin, dass das wie besser bezahlt ist.
Genau. Und ich glaube, da macht Pädiatrie Schweiz auch eine ganz wichtige Arbeit mit einer parlamentarischen Gruppe. Also einige so ausgewählte Parlamentarier vom Nationalrat, vom Ständerat in Bern, die ein gutes Ohr haben für Kinder und Jugendliche, für Kindermedizin im Allgemeinen, inklusive auch Kinderpsychiatrie, weil die mentale Gesundheit ist auch eine Sorge mhm. und ein Challenge für die Zukunft. Also da bringen wir ein bisschen eben diese Themen, auch diese Themen des Tarifs, oder? Weil ich denke eben, ohne korrekte Tarife werden wir die Kindermedizin nicht weiterentwickeln können. Wir werden unsere jungen KollegInnen nicht wirklich, ich sage, motivieren können. Natürlich, ich schaue nicht nur das Einkommen.
Natürlich.
Aber ja. Das Einkommen, wenn man eine Praxis eröffnet und führt, ist zentral, oder? Sonst kann das nicht. Es ist auch ein Unternehmen. Für Leute im Spital, das ist vielleicht ein bisschen anders, weil, okay. Das Lohn kommt am Ende des Monats im Prinzip. Aber dort müssen Sie wirklich auch ökonomisch denken. Und wenn das nicht funktioniert, dann werden wir Mühe haben, Leute zu motivieren für diese ganz wichtige Tätigkeit eben in den Praxen.
Dazu gibt es sogar einen separaten Podcast dann zum Thema, warum gibt es wenig KinderärztInnen. Sie haben jetzt gerade noch gesagt, KollegInnen, also es ist auch eine Feminisierung, findet ein bisschen statt in dem ganzen...
Das ist sicher eine ganz zentrale und aufleuchtende Entwicklung natürlich während dieser 125 ja. Jahren. Viele Männer am Anfang, wie in vielen Berufen, ja. oder? Die Frauen immer auf der Seite oder zu Hause und so. Ja, also heutzutage haben wir etwa, ich würde sagen, 75%, 80% Frauen in der Kindermedizin, inklusive auch Kinderpsychiatrie. Und ob das ich finde das sehr gut, es ist eine sehr gute Entwicklung, sowohl in den Praxen, also bei diesen niedergelassenen Kollegen, Kolleginnen, wie auch in den Spitälern. Es ist ganz zentral, dass Frauen auch vermehrt leitende Funktionen in unseren Spitälern, inklusive eben Unispitäler, also Professorinnen und so weiter werden, weil eben sonst fehlt etwas. Mhm. Und das ist eine ganz gute Entwicklung. Problem ist ein bisschen die Teilzeitarbeit, wobei ich würde das nicht genderabhängig machen. Ich sehe das auch bei den jungen Männern, dass eben die Kollegen jetzt, die neue Generation, die hat dieses Work-Life-Balance, die sieht diese Work-Life-Balance etwas anders als die ältere Generation, sage ich mal, der ich gehöre, und schätzt ein bisschen die Teilzeitarbeit. Das heißt, ist eine gute Sache für die Leute selber. Es ist ein Problem insgesamt für die Versorgung. Mhm. Weil man muss natürlich mehr dann Profis haben, um einen Alten zu ersetzen.
Genau.
Und man sieht diese Gemeinschaftspraxen, das ist eine Entwicklung, die man einfach beobachten kann. Und im Prinzip eine gute Sache. Aber wir müssen mehr Leute ausbilden. Das passiert, ich glaube, die Universitäten haben verstanden, dass es mehr Grundversorger, Versorgerinnen braucht. Und in vielen Universitäten hat man die Anzahl an Medizinstudenten erhöht. Wir haben als Fachgesellschaft das auch erkannt, dass wir dann, wenn diese Ärzte ausgebildet sind, nach der Uni zu uns kommen und nicht Herzchirurgen oder Neurochirurgen werden, weil sie einfach mehr verdienen, sondern die Motivation kriegen für die Kindermedizin. Und da spielt unsere Gesellschaft mit dem Weiterbildungsprogramm, mit den Angeboten, die wir haben, auch online, diese E-Learning-Programme, die wir aufgebaut haben in den letzten Jahren, versuchen wir mehr jüngere KollegInnen in die Kindermedizin und Kinderpsychiatrie zu ziehen.
Das ist ja etwas, also in der Entwicklung von der Kindermedizin, die Kindermedizin im Gesamtkontext von der Medizin, das ist eigentlich eine relativ junge Disziplin noch.
Ja, wobei natürlich, man kann diskutieren, was war wirklich die Medizin 1901? Also jetzt ohne Kritik zu den eben Kollegen, die damals sich eingesetzt haben. Und interessanterweise, vielleicht das ist auch etwas interessant wegen den Frauen, die ersten Leiterinnen, viele der ersten Leiterinnen der Spital waren Frauen, oder? Warum? Ich weiß auch nicht, vielleicht hat man gesagt, sowieso sterben diese Kinder, man kann sowieso nicht sehr viel tun. Oder es sind eben Kinder, Frauen können besser damit umgehen. Weiß ich nicht, aber es ist interessant zu sehen, ganz am Anfang eben waren viele Frauen, die sich da eingesetzt haben und eben diese Kinderspitäler, diese Kinderabteilungen geführt haben. Und eben nicht nur auf der Seite der Pflege, dort ist es klar, ist immer weiblicher gewesen als männlich, aber auch eben in der Ärzteschaft.
Ich würde noch gerne noch als letzten Ausblick noch einfach rein aufs Medizinische gehen. Wir haben jetzt sehe, dass die Kindersterblichkeit sich wahnsinnig verbessert hat. Gibt es Punkte, wo Sie sagen, da muss medizinisch noch etwas passieren?
Also sicher. Und wir haben noch ganz kurz von der mentalen Gesundheit geredet, aber das ist sicher ein Thema. Und das ist sicher im Moment eine Sorge, die wir haben. Es betrifft eher die Jugendlichen als die Kinder, aber ich denke, es beginnt schon bei den Jüngeren, oder? Man hat immer den Eindruck, das ist ein Problem der Jugendlichen, aber eigentlich, es ist was man eben, wie mit den Vorsorgeuntersuchungen, wenn man nicht sucht, früher entdeckt man das nicht. Aber das ist natürlich absolut klar, dass man mit 20-25% unserer Jugend Probleme hat in der mentalen Gesundheit. Das hat mit der Covid-Welle oder mit der Covid-Pandemie begonnen. Ich glaube, es war wahrscheinlich schon etwas unterirdisch vorhanden vorher. Es wurde einfach ins Licht gebracht und man hat das erkannt zu diesem Zeitpunkt. Und man hat dann natürlich auch parallel erkannt, dass wir an Spezialisten fehlen. Oder es gibt auch einen Mangel dort in der Kinderpsychiatrie und Psychologie. Und das ist nicht direkt unsere Gesellschaft, dann unsere Fachgesellschaft. Aber es gibt eine besondere, die sich eben mit KinderpsychiaterInnen kümmert. Und das ist eine Entwicklung, die wir beobachten müssen. Das hat sich stabilisiert, würde ich sagen, diese Probleme. Aber man sieht in den Schulen dann, man sieht eben die Gewalt, die da entstehen kann, das Mobbing, auch zwischen den Jugendlichen selber, oder diese Aggressivität, die zunimmt, Einfluss der Medien, der Social Media, oder mit eben genau. Dieses Bashing und so weiter,
da dass man ganz neue
Probleme eigentlich, ich sage nicht Krankheiten, weil ich denke, es sind mehr Probleme als Krankheiten, aber die wir einfach kennen müssen, oder? Und wir müssen uns darum kümmern.
Zum Thema soziale Medien gibt es dann eine separate Podcast-Folge sogar noch. Aber zu der psychischen Gesundheit, eigentlich ist das Ihre Verantwortung auch ein bisschen als Pädiatrie Schweiz mit allen Pädiatrinnen und Pädiatern, die da das im Alltag bemerken und dann das melden, um irgendwie aktiv zu werden.
Genau. Nein, das ist wieder der Pädiater, die Pädiaterin wieder eher in der Praxis da, muss das erkennen, oder? Weil das ist die erste Person häufig, die mit diesen Jugendlichen in Kontakt kommt. Und das ist häufig auch die erste Person, mit der die Jugendlichen selber sprechen oder das Gespräch suchen. Häufig nicht so direkt.
Ja.
die sprechen das nicht direkt an, sondern eben ein bisschen so unterirdisch, ein bisschen kaschiert vielleicht mit anderen Wörtern oder Aussagen, manchmal Zeichnungen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das eben erkennt als Grundversorger und dann natürlich den Ball an Spezialisten weitergibt.
Und Sie als Fachgesellschaft sind dann eigentlich zuständig zum Alarmschlagen, wenn ganz viele von Ihren Mitgliedern sagen, Achtung, Gefahr, dann werden Sie aktiv.
Genau, ja, das stimmt. Und eben diese Gefahrmeldungen, die können wir auch, und das machen wir auch, eben in die Politik zu bringen, weil da braucht es genau wie in der Kindermedizin sonst eben eine Entwicklung. Es braucht mehr Spezialisten, wir müssen mehr Leute ausbilden. Und das kostet natürlich, das ist das Hauptproblem. Aber ich glaube, es ist eine wichtige Task, also Aufgabe der Pädiatrie Schweiz, das zu bringen, das ins Licht zu bringen und nicht einfach zu verstecken oder versuchen, das Problem allein zu lösen. Das würden wir alleine nicht machen können.
Können Sie mir die drei grossen Herausforderungen sagen, wo die Kindermedizin aktuell drinsteht?
Ja, also zusammenfassend, ich glaube, die drei Hauptchallenges sind sicher einerseits eben die Tarife, dann der Fachkraftmangel, den wir beheben müssen und dann eben den Blick auf die mentale Gesundheit der Jugendlichen.
Vielen Dank für die vielen Infos und fürs Engagement, Herr von der Weid.
Das war «Stark für Kinder», Podcast zum Kindswohl mit Anja Knabenhans. Weitere Folgen findest du überall, wo es Podcasts gibt. Infos zu Pädiatrie Schweiz und zum Jubiläum gibt es auf pädiatrieschweiz.ch.